Moin, ich bin's, Markus. Ich wollte euch nur mitteilen, dass Stey in den nächsten Wochen mit vielen Politikern sprechen wird. Zum Beispiel mit Robert Habeck von den Grünen am 5. Februar um 17.45 Uhr oder mit Ines Schwertner von den Linken am 6. Februar. Für alle Informationen kommt doch gerne in Steys seinen Discord und schaut auf Reddit vorbei. Dort könnt ihr Fragen stellen. Grüße. Euer Markus.
Netzpolitik.org. Wir veröffentlichen das 1000-seitige Verfassungsschutzgutachten zur AfD. Die Alternative für Deutschland steht im Verdacht, rechtsextrem und verfassungsfeindlich zu sein. Der Verfassungsschutz beobachtet die Partei und hat 2021 schon ein ausführliches Gutachten erstellt. Wir veröffentlichen dieses Dokument in voller Länge. In ganz Deutschland haben am Wochenende wieder hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und eine Stärkung der AfD protestiert. 42% der Deutschen fordert ein Verbot der extrem rechten Partei. Letzte Woche hat der Bundestag debattiert, ob die AfD verboten werden soll. Der Verfassungsschutz verdächtigt die Alternative für Deutschland bereits seit 4 Jahren rechtsextrem und verfassungsfeindlich zu sein. Das Bundesamt stuft die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Grundlage dafür ist ein 1000-seitiges Gutachten. Also das Gutachten, das dazu geführt hat, dass dieser Verdachtsfall bundesweit ausgesprochen wurde. Noch nicht das neue Gutachten. Tatsächliche Anhaltspunkte. Im Januar 2019 hat der Verfassungsschutz die AfD als Prüffall eingestuft. Die erste Stufe der Beobachtung. Das Bundesamt stellte erste tatsächliche Anhaltspunkte fest, die für eine extremistische Bestrebung sprechen. Dafür erstellte der Verfassungsschutz ein 400-seitiges Gutachten. Dies wurde 2019 von Netzpolitik.org veröffentlicht. Im Februar 2021 hat der Verfassungsschutz die AfD zum Verdachtsfall hochgestuft. Die zweite Stufe der Beobachtung. Laut Bundesamt, Zitat, belegen die festgestellten tatsächlichen Anhaltspunkte den Verdacht, dass die Partei verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Dafür erstellte der Verfassungsschutz das 1000-seitige Folgegutachten. Das Fazit des Gutachtens? Es, Zitat, liegen tatsächlich Anhaltspunkte dafür vor, dass die AfD, Zitat, Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verfolgt. Diese Anhaltspunkte liegen, Zitat, von hinreichendem Gewicht und in hinreichender Anzahl, Zitat, Ende vor. Und auch, Zitat, unter besonderer Berücksichtigung der Parteifreiheit, Zitat, machen die Anhaltspunkte eine Beobachtung der Partei, Zitat, erforderlich. Der Verfassungsschutz hat, Zitat, zahlreiche gewichtige Anhaltspunkte festgestellt, die belegen, dass in der Partei AfD Bestrebungen gegen die Garantie der Menschenwürde verfolgt werden. Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, Zitat, die Würde des Menschen ist unantastbar. In der AfD gibt es relevante Bestrebungen, gegen diesen obersten Verfassungsgrundsatz zu agieren. Der Verfassungsschutz belegt völkisch-nationalistische Aussagen und Positionen in der AfD. Auf allen Ebenen der Partei wird demnach ein menschenwürdewidriger, völkisch-abstammungsmäßiger Volksbegriff vertreten. Das Gutachten verweist auf Konzepte wie Ethnopluralismus, Begriffe wie Umvolkung, Forderungen wie Remigration. Dieses Volksverständnis ist laut Verfassungsschutz, Zitat, mit der Achtung der Menschenwürde unvereinbar und verfassungsfeindlich. Der Verfassungsschutz belegt verfassungswidrige Fremdenfeindlichkeit in der AfD. Auf allen Ebenen der Partei werden demnach Zugewanderte kontinuierlich, Zitat, pauschal diffamiert und verächtlich gemacht. Das zeigt sich insbesondere bei rassistisch motivierter Diskriminierung und einer grundsätzlichen Behandlung einzelner Personen und Personengruppen wie Menschen zweiter Klasse. Dies belegt, Zitat, dass die Achtung der Menschenwürde für bestimmte Minderheiten außer Geltung gesetzt werden soll. Zitat Ende. Der Verfassungsschutz belegt verfassungswidrige Muslim- und Islamfeindlichkeit in der AfD. Auf allen Ebenen der Partei werden demnach, Zitat, muslimisch Gläubige aufgrund ihres Glaubens kontinuierlich pauschal diffamiert, herabgewürdigt und ausgegrenzt. Zudem gibt es Forderungen, die sich, Zitat, gegen die freie Ausübung der Religionsfreiheit richten und damit verfassungsfeindlich sind. Der Verfassungsschutz belegt Bestrebungen gegen das Demokratieprinzip in der AfD. Auf allen Ebenen der Partei wird demnach die demokratische Nachkriegsentwicklung der Bundesrepublik diffamiert, sowie der Staat und die Parteien verunglimpft. Zitat, gewichtige Teile der Partei geht es nicht mehr um eine scharfe kritische Auseinandersetzung in der Sache. Stattdessen soll das Vertrauen in die verfassungsmäßige Ordnung von Grund auf erschüttert werden, damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Ganzes fragwürdig erscheint. Der Verfassungsschutz belegt Bestrebungen gegen das Rechtsstaatprinzip in der AfD. In der Partei wird demnach die Gewaltenteilung abgelehnt, das staatliche Gewaltmonopol in Frage gestellt und sich auf eine vermeintlich legitime Widerstandsrecht berufen. Einerseits ergeben diese Aussagen laut Gutachten, Zitat, kein verfestigtes Bild innerhalb der Gesamtpartei. Andererseits wäre die Verwirklichung der menschenwürdigwidrigen und diskriminierenden Vorstellungen letztlich nicht ohne eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips umsetzbar. Darüber hinaus belegt der Verfassungsschutz verfassungswidrigen Antisemitismus sowie verharmlosende oder positive Positionierung zum Nationalsozialismus in der AfD. Dafür benennt das Gutachten relevante Anhaltspunkte. Der Verfassungsschutz verzichtet aber darauf, den Verdacht auf Verfassungsfeindlichkeit auch mit diesem Phänomenbereich zu begründen. Der Verfassungsschutz hat auch entlastende Belege wie Abgrenzungsbemühungen, Ordnungsmaßnahmen und Distanzierung gegenüber extremistischen Teilelementen festgestellt. Demnach war es vor 4 Jahren nicht ausgeschlossen, Zitat, dass eine knappe Mehrheit in der Partei noch eine Zusammenarbeit mit extremistischen Kräften meidet. Die entlastenden Belege widerlegen jedoch das Gesamtergebnis nicht. Einerseits sind manche Abgrenzungsmaßnahmen nur strategisch-taktischer bzw. formal-rechtlicher Art ohne substanzielle Aussagekraft. Andererseits trifft ein gewichtiger Teil der AfD offen extremistisch auf oder ist zumindest an einer strategischen Zusammenarbeit oder Koexistenz mit eben jenen extremistischen Teilen der Partei interessiert. Der Verfassungsschutz hat für das Gutachten ausschließlich öffentliche Quellen ausgewertet. Das sind vor allem Verlautbarungen der Partei, ihrer Organisationseinheiten sowie Funktionäre. Die Analysten haben 4.600 Belege einer umfassenden und kritischen Prüfung unterzogen. Das Gutachten enthält über 3.100 Fußnoten, sie verweisen auf rund 1.800 Facebook-Posts, 250 Tweets und 200 YouTube-Videos von mehr als 300 Personen. Das Gutachten enthält keine Informationen aus nachrichtendienstlichen Mitteln, wie Observation, V-Leuten oder Kommunikationsüberwachung. Viele Belege, die der Verfassungsschutz zitiert, wurden bereits von Medien, Forschern und Zivilgesellschaft beleuchtet. Teilweise referenziert der Verfassungsschutz diese Arbeit. Für andere Akteure steht schon länger fest, dass die AfD rechtsextrem und verfassungsfeindlich ist. Gerade deshalb ist das Gutachten so wichtig. Der Verfassungsschutz hat methodisch gearbeitet und eine große Menge Informationen geprüft und kontextualisiert. Der Verfassungsschutz hat nach eigenen Angaben ergebnisoffen gearbeitet. Das Fazit hätte auch anders ausfallen können. Der Verfassungsschutz hat die rechtlichen Vorgaben erklärt und seine Ergebnisse ausführlich juristisch begründet. Die Arbeit und das Gutachten wurden vor Gericht verhandelt. Die AfD hat den Verfassungsschutz verklagt und verloren. Das Verwaltungsgericht Köln und das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen haben dem Verfassungsschutz Recht gegeben. Nach Überzeugung der Gerichte besteht der begründete Verdacht, dass maßgebliche Teile der AfD rechtsextreme, verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Der Verfassungsschutz darf die Partei als Verdachtsfall beobachten und die Öffentlichkeit hierüber unterrichten. Dieser Bericht ist 1000 Seiten lang und ich habe jetzt Teile daraus zusammenfassend mal zitiert, damit man das ein bisschen besser verstehen kann. Dieser Bericht ist übrigens nicht das aktuell angekündigte neue Gutachten des Verfassungsschutzes, was wahrscheinlich nochmal über die Dimension dieses Gutachtens hinausgeht, sondern dieses Gutachten ist von 2021 und liegt jetzt nicht ganz 4 Jahre zurück. Ihr könnt also davon ausgehen, und ich gehe auch davon aus, der Verfassungsschutz wird nach der Bundestagswahl die AfD im gesamten Verbund als rechtsextremistisch gesichert einstufen. Das wird passieren. Das Traurige an der ganzen Situation ist nur, dass das nicht vor der Bundestagswahl passiert. Das finde ich schade. Und das Traurige ist auch, dass wir immer noch kein Verbotsverfahren haben für die Rechtsextremisten und Faschisten. Hier ist der Link dazu. CDU-Parteitag. Merz betont Führungswillen seiner Partei, Sofortprogramm beschlossen. In Berlin läuft der Bundesparteitag der CDU. Der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Merz wurde von den rund 1000 Delegierten mit langanhaltendem Applaus begrüßt. Er sagte zum Auftakt, man wolle ein klares und starkes Signal senden. Das Zitat Sofortprogramm für die Zeit nach der Wahl wurde beschlossen. Merz betont, die CDU stehe bereit, Deutschland wieder nach vorne zu führen. Schon wieder nach vorne, so wie schon 16 Jahre vorher. Unglaublich. Eine unionsgeführte Regierung werde sich ohne Zeitverzug an die Arbeit machen und die Probleme des Landes an der Wurzel bekämpfen. Mit Abschiebung. Herr Merz, die Wohnungsnot, die ist so hoch. Ja, alle Obdachlose abschieben. Dann jeder, der keine Wohnung hat, muss sofort abgeschoben werden. Generalsekretär Linnemann betont, die Themen Wirtschaft und Sicherheit stünden im Fokus. Die Partei müsste die restliche Zeit vor der Bundestagswahl verstärkt klarmachen, was sie besser machen wolle als die anderen. Der Parteitag beschloss das sogenannte Sofortprogramm für die Zeit nach der Wahl. Das Kernthema ist neben der Wirtschaft vor allem die Migrationspolitik. Das Programm umfasst auch den 5-Punkte-Plan, den die Union vergangenen Woche auf Betreiben von Kanzlerkandidat Merz im Bundestag als Antrag mit Stimmen der AfD beschlossen hatte. Der Plan sieht dauerhafte Grenzkontrollen und Zurückweisung von Menschen ohne gültige Einreisedokumente an den Grenzen vor. Thürings Ministerpräsident Vogt sagte im Deutschlandfunk, der angestrebte Politikwechsel in Asyl- und Wirtschaftsfragen werde von einer großen Breite der Mitglieder getragen. Dass es auch andere Meinungen gebe, gehöre in einer Volkspartei dazu. Vogt betonte, die AfD habe in Friedrich Merz den härtesten Gegner. Er habe die Themen der Partei, die auf dem Rücken der Menschen Politik machen, die in die demokratische Mitte gezogen und angeboten, Probleme zu lösen. Aha, du hast also die Themen der Rechtsextremen zu deinen Themen gemacht und bist gleichzeitig der härteste Gegner von der... Achso, okay, ich verstehe. Ich wollte das nur noch mal konkretisieren. Die FDP-Europapolitikerin Strack Zimmermann kritisierte den Kurs der Union-Kanzlerkandidaten. Im RBB-Hörfunk sagte sie, er gefährde die europäische Einigkeit. Was Merz in Fragen des europäischen Rechts mache, werde auf europäischer Ebene mit großer Sorge gesehen. Deutschland sollte Vorbild bleiben. Vor dem Tagungsort der CDU in Berlin sind erneut Demonstrationen gegen eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD geplant. Bereits gestern hatten in der Hauptstadt nach Polizeiangaben rund 160.000 Menschen gegen Rechtsextremismus sowie gegen das Abstimmungsverhalten der Unionsfraktion mit der AfD im Bundestag protestiert. Auch in vielen weiteren Städten gab es Kundgebungen. Summa summarum, deutschlandweit ungefähr 700.000 Menschen auf der Straße, in Berlin zwischen 150.000 und 250.000 Leute allein. Es ist sehr, sehr, also die Zahl wird ja immer von der Polizei wiedergegeben und einmal von den Veranstaltern. Daher kommt die Diskrepanz für den Fall, dass ihr euch fragt, hä, warum ist denn da so eine Diskrepanz? Das gibt dann immer zwei Zahlen. Linke und Grüne gewinnen zahlreiche Neumitglieder in kurzer Zeit. Mehr als 71.000 Mitglieder zählt die Linkspartei aktuell laut eigenen Angaben. So viel wie seit 15 Jahren nicht mehr. Auch die Grünen melden einen neuen Rekord. Die Linke meldet mehr als 11.000 Neuantritte in den vergangenen 2 Wochen. 11.000. Derzeit zählt die Partei 71.277 Mitglieder, sagte ein Parteisprecher. So viele seien es zuletzt 2010 gewesen. Damit weist die Linkspartei ein überraschend schnelles Wachstum auf. Noch vor 2 Wochen, beim Parteitag am 18. Januar, hatte die Partei eigenen Angaben zufolge rund 60.000 Mitglieder. Zitat: Es ist unglaublich, was die Klärung unserer Position und eine klare Fokussierung für eine Energie freisetzt, sagt Parteichefin Ines Schwertner. Ines Schwertner übrigens am 6. oder am, ich glaube am 6. hier im Livestream, ne, für Fragen von mir und euch. Ich habe so viele Termine im Kopf, ich muss da kurz gucken. Genau, am 6. um 18.30 Uhr ist Ines Schwertner hier. Viele haben offensichtlich nur darauf gewartet, dass es wieder eine Linke mit klarem Kurs gibt, bei der man sich engagieren kann. Die Partei kämpft um den neuen Einzug in den Bundestag und liegt in jüngsten Umfragen zwischen 4% und 5% Zustimmung. Die Fraktion der Linke spaltet sich zwischen Herbst 2023 und Januar 2024 in die beiden nun im Bundestag vertretenen Gruppen der Linken und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Beim Parteitag im Oktober 2024 bemüht sich die Linke um eine Neuaufstellung. Schwertner und Jan van Aken wurden zu den neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Die Mitgliedszahlen sind nach Angaben der Partei vorläufig. Sie könnten nach Abgleich mit den Gliederungen noch korrigiert werden. Der Parteieintritt funktioniert bei den Linken sehr einfach über die Webseite mit der Angabe persönlicher Daten und einer Erklärung, dass man sich zu den Grundsätzen der Partei bekennt. Auch die Grünen meldeten einen neuen Höchstwert. Zwischen Mittwoch und Sonntag verzeichnete die Partei nach eigenen Angaben so viele Eintrittsanträge wie nie zuvor. Zitat: Über 5.000 Mitgliedsanträge in 5 Tagen. Das ist ein neuer Rekord, sagte die politische Geschäftsführerin der Grünen, Pega Edalazian. Die Erklärung aus ihrer Sicht, Zitat, viele Menschen sind schockiert über die Zusammenarbeit von Friedrich Merz mit der AfD. Seit November haben wir eine riesige Eintrittswelle. Seit letzter Mittwoch ist daraus ein regelrechter Ansturm geworden, sagte Elazian. Zitat, 3 Wochen vor der Bundestagswahl gibt uns das großen Rückenwind. Sollte es auch. Das ist wirklich eine Menge. Es wird immer schwieriger, das Land zu regieren. Ein Kommentar. Die Ampel zerbrach, die Liberalen wollen nicht mehr mit den Grünen und Friedrich Merz geht irgendwie lieber seinen Weg allein. Die demokratische Mitte zeigt sich zunehmend unversöhnlich. Zur Freude der Extremisten. Wie gründlich sie sich die deutschen Parteien beim ewigen Reizthema Migration überworfen haben, zeigt ein Rückblick in den Herbst 2023. Damals lebte in der demokratischen Mitte noch die Hoffnung auf einen Konsens, um die Migration zu kontrollieren und die AfD auf Abstand zu halten. Kanzler Olaf Scholz ging auf die Bundesländer zu, auch die CDU-Geführten. Und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bot der Ampel einen großen Deal an. Kommt, wir setzen uns an einen Tisch. Zitat Ende. Anderthalb Jahre später sieht der Tisch der demokratischen Mitte aus wie nach einer Rauferei. Viel ist verschüttet und zerbrochen. Die drei von der Ampel haben sich überworfen. Mehrere wollen einander meiden. FDP-Chef Christian Lindner und CSU-Chef Markus Söder schließen ein Bündnis mit den Grünen aus. CDU-Chef Friedrich Merz blickt nur auf sich. Mir ist völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Und hat über seine Migrationspläne gesagt, ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Für das Land lässt diese Verhärtung und Unversöhnlichkeit nichts Gutes erwarten. Auch in die letzte noch als funktionsfähig erscheinende Regierungskonstellation ist viel Gift gesickert. Die schwarz-rote Koalition, die nach der Wahl am 23. Februar regieren könnte, verantwortlich dafür ist vor allem Merz, weil er noch vor der Wahl mehrere Initiativen durch den Bundestag drücken wollte, die SPD ignorierend mit der AfD zusammenwirkend. Zwar hat sich Merz mit der AfD nicht abgesprochen, aber er hat einigen Demokraten an seinem Tisch zu verstehen gegeben, dass er auch ohne sie könnte. SPD und Grüne haben das zu Recht als Drohung verstanden, ihnen unter stiller Zuhilfenahme der AfD auf die Sprünge zu helfen. Der CDU-Chef hat damit so viel Geschirr zerschlagen wie die Ampelpartner bei ihrer stürmischen Trennung. Der Tisch der demokratischen Mitte ist ohnehin von eine verunsicherte, gereizte Runde. Stetig vergrößern Extremisten und Populisten ihren Einfluss mit dem zweifelhaften Versprechen, das System abzureißen. Im Wahlkampf konnten weder Union noch SPD und Grüne oder FDP bisher deutlich dazugewinnen. Die bedrängten Parteien der Mitte stehen schon länger vor einem schwer aufzulösenden Widerspruch. Streiten sie, statt Probleme zu lösen, legen die Populisten zu. Bilden sie dagegen einen Kompromiss, der die Probleme nur teilweise löst, liefern sie den Radikalen den nächsten Anlass dafür, sie alle gemeinsam als Versager zu schmähen. An letzterem ist 2023 auch ein Deal zur Migration gescheitert. Die Union wollte nicht für einen Kompromiss in Mithaftung geraten, der aus ihrer Sicht wegen der notwendigen Zugeständnisse an SPD und Grüne zu milde ausgefallen wäre. Schon die Aussicht, abermals das höhnische Grinsen der AfD ertragen zu müssen, setzt den Demokraten der Mitte spürbar zu. Hier liegt auch der Grund für das jüngste Zerwürfnis im Bundestag. Die Grünen und Teile der SPD wirken noch immer so, als nehmen sie das gestörte Sicherheitsgefühl vieler Deutscher nicht völlig ernst. Die Ampelkoalition hat zwar vieles verschärft, aber die Bluttaten in Magdeburg und Aschaffenburg weckten den Verdacht, dass das nicht genügt. Merz will sich von diesem vermeintlichen Laissez-faire absetzen und lehnt sich am Tisch der Demokraten genervt zurück. Natürlich ist das im Wahlkampf legitim, Unterschiede hervorzuheben. Aber Merz hätte dies auch im Wege einer lauten Tischrede ausdrücken können, anstatt im Bundestagsmanövern seinen Stuhl in Richtung AfD-Ecke zu rücken. Friedrich Merz gibt sich gerne als tatkräftiger Anführer, das zeigt schon seine Sprache. Er wolle ein, Zitat, faktisches Einreiseverbot. Er werde Anträge einbringen, die, Zitat, ausschließlich seiner Überzeugung entsprechen. Er gucke nicht nach rechts und nach links. Das schlägt auch in seinem Sofortprogramm sich nieder, über das der Parteitag abstimmt. Ob Merz damit eine Willensstärke ausstrahlt, die Wähler von der AfD zur Union zurückholt, ist ungewiss. Ist ungewiss. Ach so, okay. Ziemlich sicher aber ist, dass Merz mit diesem Stil eine Koalition nicht lange führen kann, für die er eine anders verortete Partei wie die SPD braucht. Auch am Tisch der demokratischen Mitte sehen sich die Anwesenden zunehmend als jeweilig Einzige, die das Land retten können und politische Rivalen als Gegner, die dem Land schaden. Das gilt jenseits der Migration auch bei Steuern, Staatsfinanzen oder dem Verhältnis zu Windrädern. Eine solche Stimmung hat bereits in den 2010er Jahren die US-Politik erfasst und so den Aufstieg von Donald Trump befördert. Sollte diese Unversöhnlichkeit auch in Deutschland zunehmen und sich besonders zwischen Union und SPD festsetzen, dürfte auch die nächste Regierung in gegenseitiger Lähmung erstarren, wenn sie denn überhaupt zustande kommt. Oder vor der Zeit zerbrechen. Dann könnten sich viele Deutsche vom Tisch der Demokraten endgültig abwenden. Um ganz kurz mal zu sagen, auf den Punkt einzugehen, dass Friedrich Merz mit den lapidaren Kompromissen in der Migrationspolitik unzufrieden ist, die neue europäische Asylgesetzgebung weist an, dass an den europäischen Außenlagern Außengrenzen, gefängnisähnliche Lager gebaut werden, wo alle Geflüchtete, die ankommen, einquartiert werden, bis geklärt ist, wohin die gehen. Dieser Prozess kann 3, kann aber auch 6 Monate, vielleicht wird er sogar länger dauern, über sich ergehen lassen. Also das wird, um mal ganz kurz zu sagen, das ist die europäische Lösung. Die europäische Lösung, dass dieses GEAS, von dem immer gesprochen wird, ist schon beschlossen. Das ist nicht, das steht nicht zur Debatte, das ist jetzt schon beschlossen. 2026 tritt das in Kraft. Wenn Mitglieder der jeweiligen Parteien das muss ja auf lokale Gesetzgebung gesetzt werden, wenn Mitglieder der jeweiligen Parlamente der Länder das nicht sogar schon früher machen. Also 2026 haben wir an den europäischen Außengrenzen Lager, die auch Gefängnisse genannt werden können, wo alle Geflüchteten, die kommen, standardmäßig einquartiert werden, auch Frauen und Kinder. Ihr erinnert euch, die Grünen haben es nicht geschafft, auf europäischer Ebene Frauen und Kinder auszuschließen. Die haben das nicht geschafft. Das ist die damalige Bauchschmerzendebatte gewesen. Ihr erinnert euch. Ein verheerender Beschluss. Ein verheerender Beschluss. Der ist durch. Das ist auf europäischer Ebene. Ich möchte das nochmal sagen. Das ist auf europäischer Ebene, kommt das. Und diese europäische Abwicklung, in denen Leuten konzentriert in Lager gesperrt werden, die gefängnisähnlich sind, ist den Leuten immer noch nicht genug, die darüber reden, dass wir da noch mehr machen müssen. Aha. Mögliche US-Zölle. Die EU bereitet sich auf mögliche US-Zölle vor. Bei ihrem Treffen in Brüssel lehnten die Regierungschefs einen Handelskrieg unisono, also umfassend alle, ab. Wenn es aber hart auf hart käme, müsse und könne man Stärke zeigen, sagte auch Kanzler Scholz. Bundeskanzler Olaf Scholz hat europäische Gegenmaßnahmen für den Fall angekündigt, dass die USA zusätzliche Zölle auf EU-Waren erheben werden. Zitat: Als starker Wirtschaftsraum können wir selber unsere Dinge gestalten und können auch auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren. Das müsse und werde dann wir dann auch tun, sagte Scholz vor dem informellen EU-Gipfel in Brüssel. Das Ziel sollte dabei sein, am Ende zu einer Kooperation zu kommen. Zitat: Aber klar ist, die Voraussetzung für Verständigung ist, dass man um seine eigene Stärke weiß. Europa kann handeln. Zitat Ende. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, ab Dienstag, also morgen, zusätzliche Zölle für Waren aus China, Kanada und Mexiko erheben zu wollen und auch der EU wegen des Handelsüberschusses von Ländern wie Deutschland mit ähnlichen Maßnahmen gedroht. Scholz betont, dass beide Seiten im Austausch von Waren und Dienstleistungen profitieren. Wenn Zollpolitik das jetzt schwierig mache, wäre das schlecht für die USA und für Europa. Ähnlich äußerten sich auch andere Gipfelteilnehmer. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sagte, Handelskriege seien immer ein Fehler. Zitat: Polen wird sicherlich ein Land sein, das zu Besonnenheit und Vorsicht mahnt, sagte Tusk. Wir müssen aber auch deutlich sagen, dass jegliche Pläne zur Einführung von Zöllen und zur Führung von Handelskriegen ein kompletter Irrtum sind. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron betonte in Brüssel, sollte Europa wirtschaftlich angegriffen werden, müsse es sich Respekt verschaffen. Die jüngsten Schritte der US-Regierung würden dann dazu führen, dass Europa stärker und geeinter auftreten würde. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo mahnte indes, die EU sollte mit Trump verhandeln. Dabei verwies er auch darauf, dass Russland, Zitat, eine echte Bedrohung sei und bleiben werde. Luxemburgs Premierminister Luc Frieden zeigte sich dagegen kämpferisch. Zitat: Wir sind nicht schwächer als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn jemand einen Handelskrieg will, dann kriegt er ihn, sagte der 61-Jährige. Betont aber zugleich, man müsse dafür sorgen, dass es gute transatlantische Beziehungen gebe. Handelskonflikte sind immer schlecht. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rief zu einer besonnenen Reaktion auf Trumps Drohung auf. Zitat: Wir brauchen Amerika und Amerika braucht uns, sagt sie. Es gebe, Zitat, keinen Gewinner in Handelskriegen. Derweil haben die drohenden Zerwürfnisse deutsche Auto- und LKW-Aktien absacken lassen. Die Papiere von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen fielen am Vormittag zeitweise um 5-7%. Die Papiere der LKW-Hersteller Daimler Truck und Traton büßten ebenfalls deutlich ein. Und auch die Aktienkurse von Zulieferern wie Continental und Knorr Bremse fielen. Die großen deutschen Autohersteller und auch viele Zulieferer nutzen Mexiko, dessen Waren von den USA seit dem Wochenende insane, mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 25% bedacht wurden. als Produktionsstandort und bedienen von dort aus den US-Markt. 5 VW, Audi und BMW haben in dem Land eigene Fabriken. Mercedes-Benz produziert mit einem Gemeinschaftswerk mit Nissan. Für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt, auf kanadische und mexikanische Importe wurden 25% Strafzölle erhoben. Auf China Importe, also aus China, 10%. Das wird erhebliche Konsequenzen haben für den Konsumenten. Avocados werden teurer. Alle Fahrzeuge werden teurer werden. Also Zucker wird teurer. Schuhe werden teurer. Es wird unglaublich viel teurer. Elektronik jeglicher Art wird teurer. Das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt mittlerweile globale Fertigungswerke. Das bedeutet, Produkte, die über mehrere Etappen zusammengebaut werden, verlassen immer wieder Ländergrenzen. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein elektronisches Produkt haben, das in Mexiko zusammengebaut wird und über Kanada in den USA nach Mexiko oder zurück nach Kanada, zurück wieder nach Mexiko, vielleicht nach China in einem Zwischenschritt verarbeitet wird, dann kommen alle Zölle auf den Preis des Produktes obendrauf, weil es ja immer wieder verzollt werden muss. Die Einfuhr-Ausfuhrmöglichkeiten bei gewissen Fertigungskonzepten ist ja auf Basis eines globalen Fertigungsmarktes, das geht ja, das ist ja nicht unüblich. So hat sich ja der globale Markt über die letzten Jahrzehnte aufgebaut. Gerade bei Autoteilen, also bei einem Auto selber, ist das nicht unüblich. Da werden Teile hier gebaut, da werden Teile da gebaut und dann werden die aus unterschiedlichen Regionen zusammengeführt und dann einfach noch zusammengesetzt. Und wenn das in den betreffenden Ländern ist, dann wird das halt immer wieder über die Grenzen gejagt. Und das heißt, dass auf allen Importen und Exporten dann die entsprechenden Strafzölle kommen. It's crazy. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und das ist vor allen Dingen für alle Konsumenten nicht gut. Für Konsumenten in Europa, für die Wirtschaft in Europa, für die Wirtschaft in Deutschland, Konsumenten in Deutschland und besonders Konsumenten in Amerika und auch die Wirtschaft in Amerika. Das wird kurzfristig nicht gut. Gar nicht gut. Es gibt auch schon erste Konsequenzen aus der Zeit. Wegen der von Trump verhängten Zölle kündigt Ontario einen 100-Millionen-Vertrag mit Starlink. Außerdem sollen US-Unternehmen keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen. Die kanadische Provinz Ontario hat im Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump einen millionenschweren Vertrag mit dem Satellitennetzwerk Starlink des US-Milliardärs und Trump-Beraters Elon Musk gekündigt. Zudem würden US-Unternehmen in der Provinz künftig von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen, sagte Ontarios Regierungschef Doug Ford und verwies dabei auf die von Trump verhängten Zölle auf kanadische Importe. Konkret geht es dabei um den Vertrag, um einen Vertrag im Wert von 100 Millionen kanadischen Dollar. Das sind rund 66 Millionen Euro. Zitat, Ontario wird keine Geschäfte mit Leuten machen, die nur darauf aus sind, unsere Wirtschaft zu zerstören. Den in den USA ansässigen Unternehmen werden jetzt Dutzende von Milliarden Dollar an neuen Einnahmen entgehen. Sie können Präsident Trump die Schuld dafür geben. Zitat Ende. Der Vertrag mit Starlink wurde erst im November unterschrieben. Durch das Satellitennetzwerk, das zu Musks US-Raumfahrtunternehmen SpaceX gehört, sollten 15.000 Haushalte und Geschäfte in abgelegenen Regionen im Norden des Landes schneller Internet erhalten. Darauf ist der mit Abstand größte Satellitenbetreiber der Welt spezialisiert. Der US-Präsident hatte am Samstag per Dekret Zölle von bis zu 25% auf kanadische und mexikanische Einfuhren beschlossen. Auch für Importe aus China sollen die Zölle angehoben werden. Trump sprach von 10%. Trump teilte unterdessen mit dem kanadischen Ministerpräsident Justin Trudeau sprechen zu wollen. Er werde um 15 Uhr Ortszeit erneut mit Trudeau reden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er nannte dabei erneut kanadische Bankenvorschriften und den Drogenhandel als Gründe für die US-Zölle. Für die US-Nachbarn Kanada und Mexiko sind die Zölle, die planmäßig in der Nacht zum Dienstag in Kraft treten sollen, besonders schmerzhaft. Wegen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens sind die Volkswirtschaften der drei Länder eng verknüpft. Kanada kündigte Gegenzölle an. Trump drohte zudem damit, auch Waren aus der Europäischen Union mit Zöllen zu belegen. Zitat, ich habe keinen Zeitplan, aber es wird sehr bald sein, sagte der Republikaner in Washington. Die EU-Länder sagen, Zitat, nutzen uns wirklich aus, sagte er und beklagte sich über die negative Handelsbilanz. Demnach führen die USA mehr Güter aus den Europäischen Union ein, als sie in EU-Länder exportieren. Ich möchte kurz darauf hinweisen, weil wenn es nicht relevant wäre, würde ich es nicht sagen. Donald Trump hat am 2. Februar, also gestern, erneut über sein eigenes Social Media, Truth Social und seinen Account angekündigt, dass die Zölle nicht nur im Zusammenhang mit Fentanyl und Drogenlieferungen sind, besonders was Kanada angeht, sondern dass er die Absicht hat, weil Kanada so sehr subventioniert wird von Amerika, Kanada als 51. Staat zu annektieren. Ich denke mir das nicht aus. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat gestern am 2.3. über sein Social-Media-Profil auf seinem eigenen Social-Media-Tool, Truth Social, erneut, das ist ja nicht das erste Mal, dass der sagt, ins Gespräch gebracht, Kanada als 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika zu annektieren. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.